Campus Radio Dresden.
Am 1. September ist Landtagswahl in Sachsen. Die Politik scheint zerstrittener denn je und in der Gesellschaft regt sich Unmut. Doch wie sind wir in diese Situation reingekommen und wie kommen wir wieder raus? Was wollen die Parteien eigentlich und was wollt ihr? Wir haben für euch nachgefragt. Also, was geht, Sachsen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was geht, Sachsen? Auf unserer Website findet ihr bereits den Wahlprogrammsvergleich zum Thema Wirtschaft, aber wir haben uns dieses Thema noch einmal näher vorgenommen, denn es ist wohl eines, was aktuell die Menschen mit am meisten bewegt. Und in der Wirtschaft scheint es zu kriseln. Schwaches Wirtschaftswachstum, geringe Nachfrage aus dem Ausland und ein wachsender Fachkräftemangel. Die Taz schreibt: Deutsche Wirtschaft in der Flaute. Und die FAZ warnte im Juli 2023, der deutsche Wohlstand ist in Gefahr. Die durch die Inflation steigenden Preise und die immer teurer werdenden Mieten machen auch besonders jungen Menschen zu schaffen. So fand die Jugend in Deutschland Studie, an der sich Anfang des Jahres 2024 ca. 2000 Personen zwischen 14 und 29 Jahren beteiligten, dass 65% der Befragten sich Sorgen aufgrund der Inflation und 54% über die teuren Wohnräume machen würden. Die Studienleiter schreiben dazu: Die junge Generation in Deutschland ist so pessimistisch wie noch nie zuvor. Doch was ist dran an der Krisenstimmung? Wie steht es eigentlich wirtschaftlich um Sachsen? Wo stehen die Parteien? Und warum stellen sich auf einmal so viele Unternehmen gegen die AfD? Wir haben mit Professor Dr. Marcel Thum gesprochen. Er ist Leiter der Dresdner Niederlassung des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz IFO-Institut. Seit 2001 ist er zudem Professor für Volkswirtschaftslehre an der TU Dresden. Bevor es losgeht, noch eine kurze Frage. Was ist eigentlich die Wirtschaft? Kurz gesagt, Wirtschaft umfasst alle Aktivitäten und Strukturen, die mit der Produktion, Verteilung und dem Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zusammenhängen. Güter sind zum Beispiel Lebensmittel, technische Produkte oder auch Dienstleistungen wie der öffentliche Nahverkehr, welcher von den Unternehmen oder dem Staat bereitgestellt und verkauft wird. In Deutschland leben wir in der sozialen Marktwirtschaft. Heißt, kurz gesagt, die Wirtschaft ist geprägt durch Wettbewerb und sie ist geregelt durch Angebot und Nachfrage. Wettbewerb bezieht sich dabei auf die Unternehmen, die untereinander konkurrieren, aber auch auf uns, die ArbeitnehmerInnen, die um Arbeitsplätze konkurrieren und dadurch, dass sie dann angestellt sind, ihren Lebensunterhalt verdienen. Also anders als früher zum Beispiel in der Planwirtschaft, wie wir sie aus der DDR kennen, bestimmt der Staat nicht über Preise oder die Menge der Produktion und Güter, welche uns als normale BürgerInnen zusteht. Stattdessen soll der Staat als regulierende Instanz wirken und ArbeitnehmerInnen oder die Umwelt vor den Eigeninteressen der Arbeitgeber schützen. Zum Beispiel durch politische Regulierungen zu Mindestlöhnen oder dem Kündigungsschutz. Zurück auf Anfang. Wie sieht die wirtschaftliche Situation in Sachsen eigentlich aus? Welche Probleme werden aktuell verhandelt? Die Lage in Sachsen habe sich seit Anbeginn der Nullerjahre deutlich verändert. So erzählt das Professor Thum.
Also beim Arbeitsmarkt haben wir ja glücklicherweise eine andere Situation als noch vor 20 Jahren. Da war das Thema Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit noch ganz groß. Jetzt ist die Beschäftigungssituation in Sachsen, aber auch Thüringen, so ungefähr auf Westniveau. Ich glaube, das große Thema sind heute gute Jobs, also auch gut bezahlte Jobs. Wir hatten ja lange Zeit einen deutlichen Lohnrückstand gegenüber den meisten Westbundesländern. Und der ist immer noch zum gewissen Teil da. Und da geht es, glaube ich, jetzt darum, aufzuholen, also jetzt Löhne zu kriegen, so ähnlich wie in den meisten Westbundesländern. Und da entstehen natürlich neue Konflikte. Ne? Man will neue Firmen ansiedeln, also große Firmen, neue Firmen, die gut zahlen. Und das heißt aber natürlich, dass die auch zum Teil Leute abziehen von Firmen, die eben nicht so gut zahlen können und deren Geschäftsmodell das oft auch nicht hergibt. Ja, wenn ich einfach so Massenprodukte herstelle, die es im Zweifel auch im Ausland billiger gibt, da kann ich nicht einfach den Lohn erhöhen, sonst ist meine Firma pleite. Und ich kann auch nicht einfach nur dem einen mehr zahlen, der jetzt neu anfängt, weil sonst protestieren natürlich meine alten Mitarbeiter. Aber am Ende geht es natürlich darum, dass es den Leuten besser geht. Und insofern müssen wir froh sein, wenn es uns gelingt, die Löhne auf Westniveau oder annähernd Westniveau zu kriegen.
Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU spricht von Deindustrialisierung. Den Schuldigen sieht er in der, wie er es betitelt, gescheiterten Energiewende. Diese müsse man neu aufsetzen und der Umbau müsse langsamer vorangehen. Die Energiewende dürfe die Menschen vor Ort nicht überfordern.
Wir erleben eine Deindustrialisierung. Diese Energiewende, wie sie jetzt betrieben wird, ist gescheitert und deswegen muss man sie neu aufsetzen. Und neben dem wichtigen Klimaziel muss auf die gleiche Prioritätenhöhe das Thema Ökonomie, also der Preis. Und deswegen, nachdem wir jetzt diesen Angriffskrieg hatten, nachdem das Gas in der Form nicht mehr verfügbar ist, muss man diese Energiewende neu rechnen.
Mit seiner Aussage fällt er nicht nur seinen Koalitionspartnern, den Grünen, in den Rücken. Er gießt zugleich auch Öl in das Feuer der Menschen, welche ein schnelles und konsequentes Voranbringen der Klimaschutzmaßnahmen als grünversiffte Ideologie verbuchen. Doch was meint er, wenn er von Deindustrialisierung spricht? Und lässt sich tatsächlich eine Verbindung zu der aktuellen Energiewende herstellen?
Also das ist ein wichtiger Punkt, der allerdings nur begrenzt die Landespolitik betrifft. Es gibt natürlich generell einen Wandel hin zu mehr Dienstleistung, was per se in Ordnung ist, also weg von der Industrie hin zur Dienstleistung. Wir sehen aber, dass gerade die starken Industrien in Deutschland, Automobilindustrie und Chemieindustrie, in den letzten Jahren deutlich schwächeln. Also es gibt schon die ganze Zeit in der Automobilindustrie einen leichten Abwärtstrend, aber es gab eben jetzt nochmal einen deutlichen Einbruch. Und während in den anderen europäischen Ländern die Automobilindustrie und auch die Zulieferindustrie wieder aufgeholt hat, wieder ungefähr auf Vorkrisenniveau ist, ist es in Deutschland nicht gelungen. Und das ist die große Sorge, weil da sind natürlich viele Jobs, die sehr gut bezahlt sind. Und wenn wir jetzt durch den Ausstieg aus dem Verbrenner, das ist das Argument jetzt des Ministerpräsidenten, wenn wir da diesen Abstieg beschleunigen, dann können wir so schnell gar nicht andere gute Jobs schaffen. Und entziehen uns damit unsere eigene wirtschaftliche Grundlage. Und andere sehen es nicht so, die sagen, das ist nicht so schlimm, da wird schon irgendwas anderes kommen. Das ist der Konflikt, der eben gerade in der Politik verhandelt wird.
Eine Möglichkeit, die Automobilindustrie zu ersetzen, wäre der Ausbau von alternativen Industriezweigen. Zum Beispiel könnte Deutschland, insbesondere Sachsen, Vorreiterpositionen in den erneuerbaren Energien oder der Wasserstoffproduktion einnehmen. Das tut das Land zum Teil auch jetzt schon. Das Brüsseler Think Tank Brügge stellte Anfang des Jahres fest, dass Deutschland im Ausbau der Wind- und Solarenergie in Europa die Spitzenposition einnimmt. Das betrifft nicht nur den Ausbau, das betrifft tatsächlich auch die Beschäftigungszahlen in diesem Bereich. Die lagen 2022 in der Wind- und der Solarbranche bei rund 87.000 Menschen. Im Kontrast dazu waren es 2023 mit einer Tendenz nach unten nur noch ca. 17.000 im Braunkohlebergbau. Im Hinblick auf die sächsische Wirtschaft sieht Professor Thum das jedoch skeptisch. Gerade hier in Sachsen gäbe es viele Automobilzulieferer und Automobilfirmen. Zugleich ist es auch unsicher, ob die räumlichen Begebenheiten hier in Sachsen eine großflächige Ansiedlung von Industrien für erneuerbare Energien überhaupt ermöglichen würden. Heißt das, der aktuelle Ausbau der erneuerbaren Energien ist für die Schwächen der Automobilindustrie verantwortlich zu machen?
Nee, also da gibt es keinen Zusammenhang. Also man braucht natürlich mehr erneuerbare Energien, wenn wir diese Energiewende schaffen wollen. In der langen Frist müssen dann mehr Solarparks, mehr Windräder und was sonst alles noch geben mag, geben. Das führt aber nicht dazu, dass die Automobilindustrie verschwindet. Andersrum, ne? Weil man sagt, man will den Ausstieg aus dem Verbrenner, fahren die Automobilfirmen eben die Produktion in diesen Bereichen zurück, weil sich die Leute mit dem dann auch irgendwann mit dem Kauf zurückhalten werden, weil man gar nicht so viel Kapazitäten in der langen Frist braucht. Das ist der Mechanismus, aber nicht, weil irgendwo ein Windrad entsteht. Deshalb schadet es nicht der Automobilindustrie.
Vor allem das umstrittene Heizungsgesetz der Bundesregierung kommt in der Kritik des sächsischen Ministerpräsidenten schlecht weg. Die Argumentation, diese Form von Transformation hin zu erneuerbaren Energien und die damit verbundenen Maßnahmen wie höhere Umweltauflagen und schnelle, weitreichende Investitionen in einer Zeit der Energiekrise könnten die Energiepreise weiter ankurbeln und den Standort Deutschland unattraktiver machen. Fakt ist, die deutschen Energiepreise sind im globalen Vergleich mit am höchsten. Doch gegenläufige Studien legen etwas anderes nahe. Die erneuerbaren Energien sind ein immer stärker werdender Standortfaktor für die Ansiedlung von neuen Unternehmen und könnten längerfristig eine verbindliche und unabhängige Energieversorgung Deutschlands gewährleisten. Es gibt zum Beispiel ein Gerücht, demzufolge der Chiphersteller Intel sich gegen Sachsen und für Sachsen-Anhalt entschieden hat, weil man dort eine 100%ige Versorgung mit regenerativen Energien gewährleisten konnte. Daneben muss man sagen, dass sie sich auch für Sachsen-Anhalt entschieden haben, weil dort diese großflächigen Flächen, welche sie für ihre Industrie brauchen, einfacher zur Verfügung gestellt werden konnten. Aber die erneuerbaren Energien werden auch immer günstiger. Das Forum für ökologisch-soziale Marktwirtschaft kam 2022 in einem Vergleich verschiedener Energieformen zu dem Ergebnis, Strom aus den Erneuerbaren kostete schon in diesem Jahr nur das Drittel des Stromes aus der Braunkohle. Das führt tatsächlich dazu, dass verschiedene Wirtschaftsexperten prognostizieren, dass der Kohleausstieg deutlich früher, als es die Bundesregierung aktuell plant, also deutlich früher als 2038, stattfinden könnte. Aber in der Politik wird nicht nur über die Energiekrise gestritten, aber auch über die generelle Frage, wie man eine gerechte, soziale Marktwirtschaft gestaltet und ob diese überhaupt gerecht sein kann. Die Vorstellung darüber ist die Grundlage für die wirtschaftspolitischen Strategien, welche die Parteien anstreben. Fakt ist, in Deutschland ist Einkommen und Vermögen extrem ungleich verteilt. Das Volkseinkommen in Deutschland lag 2019 bei 2,56 Billionen Euro. Bei gleicher Verteilung würde das bedeuten, dass das Pro-Kopf-Einkommen bei 30.832 Euro im Jahr liegen würde. Aber das ist nicht so. Die 2023 von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Zahlen zeigen, 48% des Gesamtvermögens in Deutschland liegt in den Händen der reichsten 5% des Landes. Ganz besonders stark ist das in Ostdeutschland ausgeprägt. Und damit gehört Deutschland tatsächlich zu einem der Länder mit der ungleichsten Verteilung in Europa. Reichtum in Deutschland entsteht insbesondere durch Betriebsvermögen. In den darunterliegenden Bevölkerungsschichten gibt es einen Faktor, welcher den entscheidenden großen Unterschied macht: Eigentum. Dieses Problem der Ungleichheit erkennen viele Parteien an und sehen, dass man zum Ausgleich dieser Ungleichheit verschiedene Formen der Umverteilung braucht. Ein Schritt weiter würden kapitalismuskritische Stimmen gehen und ein Neudenken der aktuellen Wirtschaftspolitik fordern, weil sie diese als inhärent ungerecht empfinden. Werfen wir einen Blick auf die zwei größten Positionen, welche in der Debatte um Ungleichheit vertreten sind. Auf der einen Seite haben wir das Lager, das für mehr Marktfreiheit plädiert. Die Idee dahinter: Wenn Unternehmen weniger reguliert werden, können sie mehr Geld verdienen und dadurch auch mehr Arbeitsplätze schaffen. Und das kommt letztlich uns in der Gesellschaft zugute, weil der Staat so auch mehr Einnahmen hat, durch zum Beispiel Steuern und Abgaben. Demgegenüber steht die Forderung nach mehr staatlicher Regulierung. Nur das würde für soziale Gerechtigkeit sorgen. VertreterInnen dieser Position setzen auf Maßnahmen wie die Erbschafts- und Vermögenssteuern, wie wir sie in Deutschland bis 1997 tatsächlich auch hatten. So könnte man Geld einnehmen und besser umverteilen, sodass soziale Unterschiede verringert werden würden. Übrigens, diese wirtschaftliche Konfliktlinie zwischen mehr Marktfreiheit und mehr staatlicher Regulierung ist das, was man ursprünglich und umgangssprachlich in Bezug auf den wirtschaftlichen Kontext als rechts und links beschreibt. Diese Gegenüberstellung von Marktfreiheit und sozialer Gerechtigkeit sieht Professor Thum als zu einfach an.
Marktfreiheit oder freie Märkte oder Spiel der Marktkräfte und Regulierung dieser Marktkräfte sind ja kein Selbstzweck. Das machen wir ja nicht oder sollten wir nicht aus rein ideologischen Gründen, weil wir das per se gut oder schlecht finden, machen, sondern das dient ja einem Zweck, nämlich den Kuchen möglichst groß zu machen. Also wenn man die Märkte frei machen lässt, dann sind die sehr erfindungsreich und produzieren einen ziemlich großen Kuchen, von dem wir dann auch als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer meistens profitieren. Und produzieren aber auch viele Schäden, zum Beispiel Umweltschäden, und deshalb müssen wir das auch regulieren. Also das hat ja alles einen Zweck. Ja, wir wollen irgendwie den Kuchen groß machen. Und dann ist dieser große Kuchen meistens nicht fair verteilt. Und deshalb brauchen wir Umverteilung.
Neben der beschriebenen ökonomischen Konfliktlinie wird auch eine kulturelle, also eine wertebezogene Konfliktlinie unterschieden. Allgemein ist ein Konfliktlinienmodell ein theoretisches Modell, was es erlaubt, Parteien und ihre Grundpositionen differenziert einzuordnen. Wie gesagt, wir haben die beiden Dimensionen, wirtschaftlich und kulturell. Und diese hängen nicht immer zwangsläufig zusammen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die FDP, denn diese positioniert sich in wertebezogenen Fragen oftmals liberaler und progressiver. So befürwortet sie zum Beispiel die Ehe für alle oder auch die Öffnung des Arbeitsmarktes für MigrantInnen. Gleichzeitig verfolgt sie wirtschaftspolitisch eher eine rechtere, marktorientierte Linie. Im Gegensatz dazu haben wir das Bündnis Sahra Wagenknecht. In der Wirtschaftspolitik eher links verortet, vertritt das Bündnis Sahra Wagenknecht in kulturellen Fragen eher konservative Ansichten. Vielleicht ist das auch ein guter Ansatz, um zu verstehen, warum Menschen Parteien wählen, welche in bestimmten Punkten ihren eigenen Interessen widersprechen könnten oder sogar dazu führen, dass sie schlechter in der Gesellschaft dastehen. Doch wie sieht das konkret aus? Welche Unterschiede findet man in den Forderungen der Parteien zu dieser Landtagswahl?
Die Spielräume der Länder sind auf der Einnahmenseite begrenzt. Also sie haben praktisch keine eigenen Steuern. Die einzige Steuer, bei der sie den Steuersatz festlegen können, ist die Grunderwerbsteuer. Ansonsten ist die Einnahmenseite im Großen und Ganzen durch den Länderfinanzausgleich gegeben. Also haben sie Spielräume auf der Ausgabenseite und da sind auch nur ein Teil der Aufgaben zugewiesen. Ganz wichtig natürlich Bildungspolitik und dann Teile der Infrastruktur. Und da werden alle sagen, wir wollen gute Bildung. Ja? Und werden alle sagen, wir wollen eine bessere Anbindung, eine gute Infrastruktur. Da werden sie nicht unterscheiden. Die Unterschiede sind dann im Detail. Und da, glaube ich, sieht man schon Unterschiede. Also Bildungspolitik, ganz wichtiges Thema. Wie früh soll die Selektion erfolgen auf Gymnasien und andere Schulen? Ja, manche sind dafür für längeres gemeinsames Lernen, in der Hoffnung, dass dann die Gleichheit zunimmt. Andere wollen eine frühe Selektion, weil sie glauben, das würde eben die Bildungsqualität an der Spitze erhöhen. Also da, glaube ich, sieht man schon Unterschiede. Also CDU, FDP eher zum Beispiel bei früherer Selektion und Grüne, SPD und Linke eher bei späteren Übertritten aufs Gymnasium. Wo man auch Unterschiede sieht, ist Ansiedlungspolitik. Ja, also manche finden, es sollte möglichst schnell gehen und möglichst geräuschlos. Wichtig ist, dass wir die Firmen haben. Andere sehen eher die Nebenwirkungen für die Leute vor Ort. Ja, BSW hat gerade die Forderung aufgemacht, 100 Tage Einspruchsrecht, wenn es eine große Firmenansiedlung gibt. Ja, das würde natürlich viele Firmenansiedlungen wahrscheinlich unmöglich machen. Also da gibt es dann schon Unterschiede. Aber das ist im Detail. Ja, alle wollen gute Jobs, alle wollen gute Bildung, alle wollen gute Infrastruktur.
Oft spricht man davon, dass die einzelnen Parteien bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders im Blick haben. So hört man zum Beispiel, die Grünen seien die Partei der AkademikerInnen und der Menschen in den städtischen Regionen mit Interesse an nachhaltigen Konzepten. Die CDU sei mehr ausgerichtet auf konservative WählerInnen und die Mittelschicht. Die FDP vertritt vor allem die Interessen von UnternehmerInnen und Besserverdienenden mit einem Fokus auf individuelle Freiheit und wirtschaftliches Wachstum. Und die Linke setzt sich gerade für die sozial Benachteiligten verstärkt ein und fordert wie keine andere Partei eine stärkere Umverteilung des Reichtums. Oftmals sehen wir diese Ansätze tatsächlich in den Wahlprogrammen wiedergespiegelt. Doch manchmal könnten solche Zuschreibungen auch in die Irre führen. So zum Beispiel in Betracht auf den Rechtspopulismus. So beschreibt es Professor Thum.
Also man dachte zum Beispiel lange Zeit, AfD sei eine Partei der Älteren. Und das stimmt eben so nicht mehr. Wir haben gerade eine generelle Untersuchung zu Populismus in Europa gemacht, über mehrere Länder hinweg. Und da tauchen nur wenige sehr stabile Faktoren für Rechtspopulismus auf. Und wenig überraschend ist dann das, was wirklich rechtspopulistische Wähler eint, ist, dass sie Zuwanderung nicht mögen. Punkt. Die überschätzen die Zahl der Zuwanderer, die glauben, die sind viel krimineller, als sie sind und vieles mehr. Also das eint die dann. Aber ansonsten, jung, alt, ist nicht so ein großer Unterschied. Wir sehen, inzwischen sind AfD-Wähler relativ jung in Deutschland. Also das kann auch immer ein bisschen in die Irre führen. Man schaut sich partiell einen Faktor an und denkt, oh, der ist es. Und nachher stellt sich raus, es sind vielleicht andere Sachen, die wirklich stabil dazu führen, dass eine bestimmte Gruppe eine Partei wählt.
Populismus, Vernunft, Ideologie. Es sind die großen Wörter, die diesen Wahlkampf prägen. Und egal, wo man hinschaut, der Begriff Populismus scheint überall. Aber was verbirgt sich eigentlich dahinter? Die deutsche Politikwissenschaftlerin Karin Priester beschrieb den Begriff als Relationenbegriff. Heißt, Populismus entsteht in Beziehung und hat an sich keine wirkliche Substanz. Aber dennoch lässt sich ein ideologisches Minimum finden. Der Populismusforscher Kaas Mudde beschreibt Populismus als eine Ideologie, die, Zitat, davon ausgeht, dass die Gesellschaft in zwei homogene, antagonistische Gruppen getrennt ist. Das reine Volk und die korrupte Elite. Oder eben auch das reine Volk und die illegalen Ausländer. Zudem werde in populistischen Rhetoriken vielfach betont, dass Politik ein Ausdruck des von Rousseau als Volonté générale beschriebenen allgemeinen Volkswillens sein soll. Dabei beanspruchen PopulistInnen oft, die wahre Stimme des Volkes zu vertreten und somit die Meinungshoheit über genau diesen Volkswillen zu haben. Aber was würde eine Regierung unter der AfD dann tatsächlich für die Wirtschaft bedeuten?
Ja, also was die AfD am Ende machen würde, wenn sie an der Regierung wäre, wissen wir ja nicht. Können wir nicht sagen. Aus dem Wahlprogramm kann man das auch nicht so klar rauslesen. Aber man kann natürlich sagen, was passiert, wenn populistische Parteien an der Regierung sind. Da gibt es gewisse Unterschiede zwischen Rechts- und Linkspopulisten. Was sie eint, ist, dass sie immer irgendein Wir gegen die anderen, gegen die Eliten, gegen die Zuwanderer spielen, also irgendeine Teilung der Gesellschaft vornehmen. Und das führt also bei den Rechtspopulisten meistens zu einer Abschottung der Wirtschaft. Und die führt auf Dauer eben zu niedrigeren Einkommen, hilft also in der Regel nicht den einfachen Leuten, für die es eigentlich gedacht war. Es gibt eine sehr schöne Untersuchung von Kollegen aus Kiel, die eben gezeigt haben, dass wenn 15 Jahre lang eine populistische Regierung an der Macht ist, dann ist die Wirtschaftsleistung pro Kopf um 10% niedriger in dem Land. Also es hat erhebliche Schäden.
Die Gründe dafür seien jedoch von Fall zu Fall unterschiedlich. Das liege daran, dass die verschiedenen populistischen Parteien weltweit nicht einheitlich seien. Sie machen also unterschiedliche Politik. Professor Thum beschreibt das anhand des Beispiels des Irans und der Türkei.
Man kann jetzt mal zum Beispiel Erdogan und Ahmadinejad anschauen, also Türkei und Iran, sehr unterschiedlich in unterschiedlichen Perioden. Beide haben erstmal mit einer großen Ausgabenpolitik durchaus die Wirtschaftsleistung im Land gesteigert, aber langfristig ist die Wirtschaft dann abgesunken. Ja, man hat also die überhitzt, man hat Inflation herbeigeführt und die Wirtschaft ist am Ende abgestürzt. Orbán in Ungarn zum Beispiel macht eine andere Politik, ist nicht unbedingt eine expansive Fiskalpolitik. Also da unterscheiden sich die Politiken, aber was sie oft gemeinsam haben, ist, dass sie eben Kontrollinstanzen aushebeln. Also ganz populär in Osteuropa, Polen und Ungarn, die Gerichte aushebeln, den Ort weniger attraktiv machen für Zuwanderung, höhere Zölle, betrifft den Handel, also diese Abschottungspolitik und die Aushebelung der Institutionen. Das führt oft dazu, dass am Ende, zumindest in der langen Frist, die Wirtschaftsleistung deutlich absinkt.
Die Forderungen der AfD, welche sich gerne als Partei der kleinen Leute inszeniert, würden vor allem Einkommensschwächere treffen. Die AfD setzt sich für die Absenkung der Spitzensteuersätze, der Erbschafts- und Schenkungssteuer ein. Das Bürgergeld soll gekürzt und die von der AfD als mitwirkungsunwillige Leistungsempfänger durch Sanktionen stärker bestraft werden. Und sie spricht sich gegen die Erhöhung des Mindestlohns aus. Ich will von Professor Thum wissen, ob bestimmte Wirtschaftszweige von der AfD-Regierung nicht auch profitieren könnten.
Also auch das ist spekulativ. Man sieht in manchen Ländern, dass diese populistischen Regierungen entsprechend ihrem Anspruch, was für den kleinen Mann zu machen. Oft versuchen zum Beispiel kleinen Gewerbetreibenden was Gutes zu tun. Zum Beispiel, indem sie diese Branchen stärker regulieren, weniger Neueintritte zulassen, Gründung zum Beispiel von neuen Firmen, die dann vielleicht aus dem Ausland kommen, behindern. Und das ist dann vielleicht gut für den, der gerade hier schon drin ist, und schlecht für die, die neu rein wollen.
Also kurzfristige Vorteile für bereits ansässige Gewerbe. Doch langfristig würde man mit dieser Strategie die Wirtschaftskraft des Landes senken, und das würde zu geringeren Einnahmen des Staates führen. Die Konsequenz? Auch das Budget für Ausgaben des Staates, zum Beispiel im Bereich der öffentlichen Infrastruktur oder der Sozialleistungen, wie dem Kindergeld oder dem BAföG, könnten sinken. Die Forderungen der AfD würden der deutschen Wirtschaft schaden. Darin sind sich nicht nur Populismusforscher einig. Eine repräsentative Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, kurz IW, welche im März und April 2024 unter Unternehmenschefs und GeschäftsführerInnen von 905 deutschen Unternehmen durchgeführt wurde, zeigt ein deutliches Bild. Fast 80% der deutschen Unternehmen sehen im Erstarken der AfD ein Risiko, ob für ihren Geschäftserfolg oder den Standort Deutschland. Lange blieben die deutschen Unternehmen in Bezug auf politische Stellungnahmen verhalten. Doch das hat sich geändert. Die Studie der deutschen Wirtschaft zeigt auch, dass sich knapp die Hälfte der deutschen Unternehmen gegen die AfD öffentlich stark machen. So zum Beispiel Dirk Röhrborn, der Vorsitzende des Branchenverbands Silicon Saxony. Am 3. Februar sprach er bei der Brandmauer-Kundgebung in Dresden und warnte, dass die ausländerfeindliche Politik der AfD dem Ruf und dem Vertrauen der deutschen und sächsischen Wirtschaft im Ausland schaden könnte. Doch diesen Einsatz der Wirtschaftsverbände sehen einige auch skeptisch. So die Podcaster Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Sie sagen in ihrem Podcast Wohlstand für alle dazu Folgendes.
Die haben ein sehr instrumentelles Verhältnis zur Politik. Die sollen ihnen einfach ihre Geschäfte bestmöglich ermöglichen. Und da sind irgendwelche Dexit-Fantasien oder so einfach doof. Aber das sollte eigentlich nicht dazu führen, das Engagement der Unternehmen falsch einzuschätzen. Generell bewegt sich die Gesellschaft und die Wirtschaftselite weiter nach rechts. Und das wird nur durch zwei Phänomene überdeckt. Erstens durch den Protest gegen die AfD. Zweitens durch die größere Toleranz hinsichtlich der Nebenstile.
Für ihre Aussagen beziehen sich Nymon und Schmidt auf das Elitenpanel der FAZ, welches am Anfang 2024 durchgeführt wurde. Hier wurden 485 der wichtigsten EntscheiderInnen aus Politik und Wirtschaft befragt. Auch einige, die bei den Initiativen gegen die AfD dabei sind. Zum Beispiel sprechen sich 54% für Friedrich Merz von der CDU als den besseren Kanzler aus. 59% halten die höheren Tarifabschlüsse für ein Problem, also die steigenden Löhne oder die Gehälter durch Tarifverhandlungen, die dann natürlich auch für die Unternehmen höhere Kosten bedeuten. 70% der Befragten aus dem Wirtschaftsbereich halten die Aufnahmezahlen von Flüchtlingen für erreicht und 92% finden den Abstand zwischen Lohn und Bürgergeld zu gering. Die Konsequenz, die sie daraus ziehen, ist aber nicht, dass die Löhne besonders im Niedriglohnsektor steigen müssten, sondern das Bürgergeld muss gekürzt werden. Unabhängig dessen, ob reines ökonomisches Kalkül oder ehrliche migrationsfreundliche Intention hinter den Bestrebungen der Unternehmen stecken, eines steht fest. Die deutsche Wirtschaft braucht Zuwanderung. Aber warum ist das so? Professor Thum erklärt, das liege vor allem an dem demografischen Wandel.
Wir stehen vor einem großen demografischen Wandel. Die Babyboomer werden demnächst in Rente gehen. Und jetzt kann man natürlich die Strategie fahren, wir schrumpfen die Wirtschaft. Es gibt nicht die richtige Bevölkerungsgröße. Also man könnte die Wirtschaft auch schrumpfen. Ne? Dann sind weniger Leute da, die weniger produzieren. Das müsste jetzt pro Kopf, also pro Einwohner oder pro Beschäftigten gar nicht unbedingt schlecht sein. Dann bleiben die besonders produktiven Jobs übrig. Man könnte die Strategie fahren. Wir haben allerdings ein Problem. Wir müssen die Renten bezahlen. Und das wird natürlich immer schwieriger, wenn ich das aus einem kleineren Kuchen mache. Also schon jetzt geht ein erheblicher Teil der Sozialabgaben in die Rente und der Bundeszuschuss ist auch schon ganz gewaltig und es wird nochmal kräftig ansteigen. Und wenn ich jetzt eine Abschottungspolitik mache, ich lasse die Bevölkerung, die Erwerbsbevölkerung schrumpfen, dann wird der Kuchen kleiner und das, was pro Beschäftigter oder Beschäftigten gezahlt werden muss, das wird gigantisch hoch.
In Zukunft könnte das vor allem für uns, jüngere Leute, zum Problem werden. Aktuell beziehen in Deutschland etwa 21 Millionen Menschen Rente, was einem Viertel der Bevölkerung entspricht. Und diese Zahl wird in den kommenden Jahren noch weiter ansteigen. Während 2013 noch 3 Erwerbstätige die Rente für eine Person finanzierten, werden es bis 2060 Prognosen nach nur noch 2 Personen sein. Dann könnte jede dritte Person in Deutschland 65 Jahre oder älter sein, was unser Rentensystem stark beanspruchen würde und auch eine starke finanzielle Belastung für die erwerbstätigen Personen bedeuten würde. Und was heißt das für uns? Zusammenfassend gesagt, jüngere Menschen müssen nicht nur die Renten der heutigen RentenbezieherInnen finanzieren, sondern auch für ihre eigene Zukunft vorsorgen. Und das bei steigenden Mietpreisen. Das Ganze hat einen Vorteil. Der Arbeitsmarkt bietet dadurch durch weniger Konkurrenz mehr Chancen. Und es gibt verschiedene Initiativen und Ansätze, wie man eben diesen Problemen entgegenwirken könnte. Kommen wir zum Abschluss noch einmal auf den Landtag zu sprechen. Welche Kompetenzen hat er, die besprochenen Themen zu beeinflussen? Und welche Entscheidungen liegen dann doch eher auf Bundesebene? Zum Beispiel bei der Frage, ob man sich mehr abschottet oder den Arbeitsmarkt umgestaltet.
Die meisten dieser Punkte, die die Offenheit der Wirtschaft betreffen, sind auf Bundesebene zu entscheiden, nicht auf Landesebene. Aber auch die Landesebene trägt natürlich zur Standardqualität bei. Also die Frage, wie ich eine Ansiedlungspolitik für die Firmen mache, wie offen und freundlich mal die Leute aufnehmen, wie gut zum Beispiel die Ausländerbehörden funktionieren, das ist dann auf kommunaler Ebene auch viel zu entscheiden. Da hat am Land und Kommunen vor Ort schon irgendwie einen Einfluss.
Vielen Dank an Professor Marcel Thum für das Gespräch und euch fürs Zuhören. Weitere Infos zu den Wirtschaftsprogrammen, den Migrationsprogrammen und den Klimaprogrammen der Partei findet ihr in unserem Wahlprogrammscheck, auf unserer Website und auf Spotify. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tief im Osten, tief im Erz, liegt ein Land mit großem Herz. Ich denk an dich, bin ich auch mal fern. Sachsen, ich hab dich gern.
Campus Radio im Netz unter
campusradio-dresden.de.